Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Und aus Bergisch Gladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanasit.
Der aktuelle Stand der Corona-Lage, alles über die Wirksamkeit von BioNTech und Moderna und über die Frage, was eine allgemeine Impfpflicht bringen würde, gleich in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist der Eurojoker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
Der Eurojoker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichen Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Eurojoker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt.
Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Eurojoker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Eurojoker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen.
Alle Bedingungen finden Sie in unserem Shownotes und im Internet unter www.mehr-los.de/Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
Der Eurojoker der SKL, ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de/Wochentester.
Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen.
Infos auf skl.de/Spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Eurojoker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko ist der Loseinsatz.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanasit. Der Virologe von der Universität Hamburg erklärt, was eine allgemeine Impfpflicht bringen würde und wie gleichwertig die Impfstoffe BioNTech und Moderna sind.
Er ist einer unserer Stammvirologen, wenn ich das so sagen darf, seit Beginn der Pandemie. Er wird uns heute kurz nach Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite erklären, wie ernst die Lage ist und was wir gegen den Ernst tun können.
Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe an der Uni Hamburg.
Hallo.
Herr Schmidt-Schanasit, der zukünftige Kanzler hat ja die Woche beim Vorstellung des Koalitionsvereinbarung angekündigt, einen ständigen Corona-Krisenstab im Kanzleramt anzusiedeln, mit Fachleuten aus vielen Richtungen heraus. Sind Sie schon angefragt worden?
Ich denke mal, dieser Krisenstab muss sich erst noch bilden und man muss auch noch mal unterscheiden. Es gibt einen ständigen Krisenrat und dann gibt es ein Expertengremium. Und ich nehme an, dass für dieses Expertengremium eben in den nächsten Tagen die entsprechenden Experten aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften eben gefragt werden und dann dieses Expertengremium zusammengestellt wird. Und das ist doch ein großer Schritt nach vorne, vor allen Dingen, weil das transparent erfolgt. Das ist ja in der Vergangenheit eben schwierig gewesen. Da wusste man eben als Bürger nicht, warum ist es zu einer bestimmten Entscheidung gekommen und wer hat dazu geraten oder wer hat dazu nicht geraten und auf welcher Datengrundlage. Und ich hoffe, dass das mit diesem Modus, also letztendlich ein ständig tagender Krisenrat, Krisenstab und natürlich ein Expertengremium, was diesen Krisenstab berät, dass das besser wird.
Wer gehört in so ein Expertengremium hinein? Welche Disziplinen meine ich damit?
Das hat Olaf Scholz ja gestern auch schon angedeutet. Das muss natürlich eine ganz breite Palette abdecken, weil ja so eine Pandemie unheimlich komplex ist. Das geht also weit über die Virologie, Epidemiologie, auch Biologie hinaus, also Sozialwissenschaften, Ökonomen, die gehören da alle natürlich mit rein. Es geht ja letztendlich auch um das Management, um Effizienz. Also wie können wir denn bei begrenzten Ressourcen eben diese begrenzten Ressourcen so einsetzen, dass wir eben wirklich einen starken Effekt in bestimmten Bereichen erzielen. Das ist ja ganz entscheidend.
Okay, dann steigen wir mal nochmal genau in das Thema ein. Ich gebe Ihnen ein Zitat. Ich bin sicher, dass am Ende dieses Winters jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein wird. Das sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in dieser Woche. Klingt makaber, aber Frage an den Spezialisten, liegt er irgendwie richtig?
Naja, ich sehe so vereinfachte Aussagen natürlich als Wissenschaftler immer kritisch. Es ist weit komplexer. Und stellen Sie sich einen Eremit vor im Wald, der nicht geimpft ist und nicht genesen. Dort ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit gering, dass er in Kontakt mit dem Virus kommt. Also wir müssen hier die unterschiedlichen Lebenssituationen und Risikosituationen der Menschen in Deutschland bewerten. Und diese, ja, sag ich mal, Bevölkerung ist sehr, sehr heterogen und somit auch die Risiken. Insofern ist so eine pauschale Aussage, wie auch andere pauschale Aussagen, zum Beispiel Pandemie der Ungeimpften, die sind immer falsch. Das heißt nicht, dass das ein entscheidender Anteil ist, das ist ja ganz klar, aber es ist eben nicht nur die Pandemie der Ungeimpften und ich sage mal, so eine vereinfachten Aussagen bringen uns in der Sache nicht weiter, weil sie zum einen zum Beispiel dazu führen können, dass sich Geimpfte zu sicher fühlen und letztendlich gar keine anderen Maßnahmen mehr befolgen oder eben weniger rücksichtsvoll sind. Und genau das sollte man eben in so einer komplexen Pandemiesituation, die sich auch wieder ändern kann, nehmen wir an, es tritt eine neue Variante auf, berücksichtigen. Insofern bin ich kein Freund von diesen sehr vereinfachten Narrativen.
Eine weitere Warnung, diesmal von Angela Merkel. Zitat, wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Zitat Ende. Sogar einen zweiwöchigen Lockdown hält die amtierende Kanzlerin für richtig. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
Sie ist dramatisch in bestimmten Regionen Deutschlands. Das kann jeder sehen, der mit offenem Auge quasi durch die Welt geht und die Nachrichten verfolgt. Regional aber eben sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir uns Schleswig-Holstein eben mit bestimmten Regionen Sachsens anschauen, sieht jeder diese starken regionalen Unterschiede. Insofern ist es hier erforderlich, dass wir natürlich in den Regionen, wo ein hoher Infektionsdruck herrscht, mit Entschlossenheit vorgehen, um dieses Infektionsgeschehen dort einzudämmen, damit es eben nicht zu dieser gefürchteten Überlastung kommt. Und genau dazu ist es eben notwendig, dass man effizient, ich habe das schon angedeutet, eben die Maßnahmen dort einbringt, wo sie eben am wirksamsten sind, um tödliche Verläufe, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Und da gibt es eigentlich drei Punkte, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die meines Erachtens eben entscheidend sind. Ein Punkt, ganz klar die Auffrischungsimpfung, die sogenannten Boosterimpfungen, priorisiert natürlich für die Vulnerablen, also natürlich altersgestaffelt nach Vorerkrankungen. Der zweite Punkt, die Teste gut nutzen an den Punkten, wo sie wirklich sinnvoll sind und auch Infektionsketten unterbrechen, insbesondere in den Bereichen, wo auch die Vulnerablen sind. Und der dritte Punkt, das ist ein strukturelles Problem. Warum haben wir 5000 Intensivbetten weniger? Warum haben so viele Pflegekräfte den Beruf verlassen? Das hätte man natürlich schon auch vor 2 Jahren angehen müssen. Oder zumindest hätte es innerhalb der Pandemie von letzten auf diesem Jahr nicht nochmal zu einer weiteren Einschränkung dieser Kapazitäten kommen dürfen. Das sind meines Erachtens die drei entscheidenden Punkte. Wir haben meines Erachtens nach wie vor alle Möglichkeiten in Deutschland, diese Pandemie in den Griff zu bekommen und eben so niedrig zu halten, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Ob dazu, um jetzt nochmal Ihre Frage zu beantworten, ein Lockdown notwendig ist, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es kann regional, wenn das da wirklich aus dem Ruder läuft und ich sag mal alle Stricke reißen, kann das immer eine Notlösung sein, als allerletzte Notlösung. Genauso wie die Weltgesundheitsorganisation das auch immer gesagt hat. Aber bis dahin sollte man doch alle Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, ausnutzen, um natürlich einen Lockdown zu verhindern.
Aber Herr Schmidt-Scheiner, Sie allerletzte Möglichkeiten, sagen Sie, Sachsen ist die Inzidenz die Tage schon auf über 1000 gestiegen für das gesamte Bundesland. Und man hat schon begonnen, jetzt aus Thüringen, aus Sachsen, schwerkranke Corona-Patienten auf andere Intensivstationen in anderen Bundesländern zu verlegen. Ich höre immer wieder, wenn ich Medien lese, die Kritik, wo das Wort vorkommt, es wurde versagt. Wenn man sagt, es wurde versagt, impliziert es ja eigentlich auch immer, dass es einen Weg gibt, den man hätte nur einschlagen müssen und dann wäre alles richtig gewesen. Erste Frage, gibt es denn so einen Königsweg, wo man das, was die Medien ja oft so groß an die Wand taggern, Versagen der Politik, gibt es einen Königsweg, der das alles verhindert hätte? Und wenn ich jetzt die Inzidenzen bundesweit von über 400 sehe, die sind ja auch nicht überraschend gekommen. Wie hätte man sich darauf einstellen können oder müssen?
Ganz allgemein zu Ihrer Frage, die ist nämlich sehr, sehr interessant. Ich bin der Letzte, der hier die Politik pauschal kritisiert. Und dazu genügt ja schon mal ein Blick in die Nachbarländer und in die sehr, sehr unterschiedlichen Situationen. Schauen wir nach Schweden, 20 Leute im gesamten Land auf Intensivstation bei einer ähnlichen Impfquote. Schauen wir nach Dänemark, schauen wir in andere Länder, die eine doch zum Teil wesentlich höhere Impfquote haben. Das sind entscheidende Faktoren, aber anscheinend auch nicht nur als einzige Faktoren, die wir ja in Schweden sehen. Insofern ist das eine komplexe Lage, die sich anscheinend auch von Land zu Land unterscheidet, wo wir viele Faktoren auch in der Tiefe noch nicht verstehen. Sicherlich Saisonalität ein wichtiger, entscheidender Faktor. Das heißt, hätte natürlich wissen müssen, dass es im Herbst und Winter wieder nach oben geht. Meines Erachtens auch klar, seit zumindest einigen Monaten, ich habe es angesprochen, die Auffrischimpfung notwendig, gerade bei den besonders gefährdeten Menschen. Auch klar, seit Monaten Teste helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Muss man natürlich staffeln, je nach Bereich. Ob Sie daraus jetzt einen Vorwurf konstruieren wollen, das überlasse ich Ihnen. Also ich mache das als Wissenschaftler nicht. Ich möchte einfach die Fakten darstellen, wie sie sind, auch eben sehr differenziert. Und vor allen Dingen diese interessanten Unterschiede, weil wir zum Teil uns ja die gleiche Frage stellen. Warum ist es in Schweden so, wie es jetzt in Schweden ist? Und warum ist es bei uns so, wie es ist? Natürlich ist es so, dass wir die Inzidenzen dieses Jahr nicht mit den Inzidenzen von letztes Jahr vergleichen sollten. Die Impfung hat einen sehr starken Effekt auf tödliche und schwere Verläufe. Sonst hätten wir ja viel, viel mehr Tote sozusagen im Vergleich zum letzten Jahr, wenn Sie das mal vergleichen. Wir sind ja auf einem ähnlichen Niveau bei den Hospitalisierungen und so weiter, aber natürlich bei einer viel höheren Inzidenz. Wir lassen ja auch viel mehr zu. Die Einschränkungen sind ja wesentlich geringer als im Shutdown verglichen mit dem letzten Herbst und Winter. Das muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Und dieser Balanceakt zwischen Einschränkungen, die ja auch mit schweren Schäden, wirtschaftlichen Schäden, sozialen Verwerfungen einhergehen und eben dem Bestreben, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern, das ist eben keine einfache Sache, auch für die Politik nicht. Und dadurch kommen ja auch die Politiker der unterschiedlichen Parteien zum Teil auch zu unterschiedlichen Lageeinschätzungen und auch zu unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern. Und wir müssten dann, um sagen wir mal, diese pauschale Kritik, die ich eben gar nicht teile und auch nicht mag, müssen wir dann eben sehr ins Detail gehen und mal schauen, wer hat denn was zum Beispiel in Sachsen wann gemacht. Und kann man sagen, natürlich ist die Impfquote in bestimmten Regionen Sachsens zu gering, hätte man steigern müssen. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie macht man das? Meines Erachtens ist das eine unheimliche Herausforderung, gerade in diesen ländlichen Regionen von Sachsen. Auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, gut, hätte man die Boosterquote sozusagen auch früher wesentlich erhöhen können? Ja, natürlich mit Impfzentren, mit vielen mobilen Impfteams, sicherlich. Also das sind Punkte, die meines Erachtens dann auch sehr deutlich auf der Hand liegen.
BioNTech oder Moderna, das ist zur Glaubensfrage geworden, nachdem Jens Spahn eigentlich nur auf einen BioNTech-Engpass hinweisen wollte, der aber so klang wie, wir haben hier noch Moderna übrig, wir haben noch ein paar Kisten gefunden, das Zeug muss weg. Ihre Einschätzung, wie gleichwertig sind die beiden Impfstoffe?
Die sind gleichwertig, je nach Kombination, also wir müssen da auch wieder ins Detail gehen, geht es um eine Grundimmunisierung oder geht es jetzt um die Auffrischimpfung? Wenn wir uns die Auffrischimpfung anschauen, kommt es natürlich darauf an, welchen Impfstoff ich zuerst erhalten habe. Und dann ergeben sich bestimmte Kombinationen, Aber um es vielleicht einfach zu halten, man kann mit beiden natürlich die Auffrischimpfung durchführen. Moderna hat natürlich nochmal die Einschränkung ab 30 Jahren und so weiter. Nicht für Schwangere und so weiter. Also da gibt es bestimmte Einschränkungen, die man beachten muss. Ansonsten kann man die natürlich beide auf breiter Front jetzt für die Boosterimpfung einsetzen und man sollte das, und das ist mir besonders wichtig, eben in dem persönlichen Beratungsgespräch der Impfberatung auch nochmal deutlich kommunizieren, aber auch die Ängste, Befürchtungen der Bevölkerung aufnehmen. Und das muss man ernst nehmen. Das haben wir bei anderen Fällen auch gesehen. Ich habe selber jahrelang Impfberatung gemacht, reisemedizinische Impfberatung. Und dann muss man mit den wissenschaftlichen Argumenten natürlich den, den man impfen will oder jetzt auffrischen will, versuchen zu überzeugen. Und das würde ich dann im persönlichen Gespräch machen. Aber, muss ich auch nochmal sagen, dort zu verallgemeinern und, sage ich mal, so ganz allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Jeder, der geimpft ist, hat eine persönliche Geschichte, hat zum Beispiel auch persönliche Beweggründe, warum er jetzt sich nur für BioNTech entscheiden will und nicht für Moderna. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen und darum bin ich da sehr zurückhaltend, weil es auch so auf wieder so pauschale Aussagen betrifft. Das lasst euch alle mit Moderna impfen, kein Problem. Mir ist es wichtig, dass es hier eine individuelle Impfberatung gibt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Herr Schmidt-Schanasit, dann erklären Sie mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, was ist eigentlich im Moment das Problem mit dem Booster? Es kam eigentlich auf, weil Johnson & Johnson die Einmalimpfung scheinbar nicht lange und gut genug wirkt, wo man gesagt hat, die brauchen unbedingt eine Auffrischung. Und das Boostern, vor 3 Monaten hat keiner von Boostern gesprochen und plötzlich wird jetzt Boostern als das Allheilmittel dargestellt, weil auch die Zweifachimpfung nicht genügend wirkt, weil es unglaublich viele Impfdurchbrüche gibt. Erklären Sie das bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat, so damit das nicht als Gegenargument gegen das Impfen überhaupt ins Feld geführt werden kann.
Genau, und da müssen wir schon mal aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen. Ich glaube, Sie haben es gesagt, die Impfung wirkt nicht mehr. Sie hält das, was ich zumindest immer kommuniziert habe. Im Vordergrund steht der Eigenschutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das leistet die Impfung auch über diesen Zeitraum 4, 5, 6 Monate immer noch hervorragend für einen Großteil der Menschen. Und dann gibt es bestimmte Untergruppen, eben zum Beispiel Immungeschwächte oder eben sehr alte Menschen, wo dieser Schutz, jetzt der Unterschied, vor Infektion eben doch deutlich nachlässt. Und deswegen ist die Boosterimpfung gerade bei diesen Älteren besonders wichtig, weil wir da eben auch gesehen haben, dass es manche Menschen in dieser älteren Gruppe gibt, bei den Vulnerablen, die auch auf diese Grundimmunisierung nicht ausreichend reagiert haben, also nicht einen besonders hohen Schutz aufgebaut haben. Aber auch das war ja aus den Zulassungsstudien bekannt. Es war nie die Sprache davon, dass es einen 100-prozentigen Schutz gibt, schon gar nicht vor Infektion. Also das ist seit Anbeginn bekannt, keine sterile Immunität und dass es natürlich einen Prozentsatz gibt, die auch keinen guten Schutz vor Erkrankung und Tod haben. Das ist natürlich ein geringer Prozentsatz, aber deswegen ist die dritte Boosterimpfung gerade in so einer Phase, wo ein unheimlicher Infektionsdruck herrscht, so wichtig. Einmal auch wieder, um sozusagen die Weitergabe der Infektion runterzudrücken. Das kann man mit der Boosterimpfung. Aber viel wichtiger natürlich, nochmal den Schutz, der gut ist, auf sehr gut hochzudrücken vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das insbesondere für die besonders Gefährdeten. Also ich rede hier nicht von den 30-Jährigen, 40-Jährigen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den man auch immer nochmal betonen sollte. Ich bin zum Beispiel 2-mal mit Astra geimpft. Ich warte sozusagen, bis wir hier im Institut zum Beispiel über den Betriebsarzt diese Auffrischimpfung durchführen und würde mich jetzt nicht sozusagen irgendwo vordrängen oder Termine für die besonders Gefährdeten wegnehmen. Und das sehen wir ja gerade. Der am schnellsten laufen kann, der steht jetzt eben 5, 6 Stunden vor den Impfzentren oder vor den Praxen. Das kann kein 70-Jähriger und 60-Jähriger. Und hier müssen wir wirklich dringend auf diese Priorisierung achten. Bitte zuerst, das ist auch ein Appell, bitte überlassen Sie die Termine erstmal den Menschen, die es wirklich jetzt dringend notwendig haben. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich kann mich auch anders schützen vor Infektionen. Ich kann eine Maske tragen, ich kann Abstand halten. Ich habe nicht viel Kontakt zu Vulnerablen. Ja, insofern ist es für mich persönlich vollkommen ausreichend, wenn ich die Auffrischung auch noch im Januar oder Februar bekomme. Beim 70-Jährigen ist das ein ganz anderer Fall. Und das sollten wir auch bei unserer persönlichen Entscheidung berücksichtigen. Wenn die Ressourcen unbegrenzt wären, dann natürlich alles super. Aber das sind sie ja eben nicht. Das sehen wir ja. Impfstoff knapp, Impfkapazitäten knapp. Insofern Priorisierung das A und O.
Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Das fordern unter anderem die Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann, parteiübergreifend, und sogar FDP-Minister wie Joachim Stamp können sich mittlerweile mit dieser Forderung anfreunden. Würden Sie als Virologe eine solche Pflicht befürworten?
Das ist eine politisch-normative Frage. Als Bürger wünsche ich mir, als Arzt wünsche ich mir, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Das ist ganz klar ein wichtiges Ziel, was es zu erreichen gilt. Wie man dieses Ziel erreicht, entweder über eine Impfpflicht, eine berufsspezifische Impfpflicht, gerade in den gefährdeten Bereichen, wünsche ich mir das sehr, sehr stark, sehr, sehr doll. Das ist ja auch eine schwierige rechtliche Frage, die ich als Virologe nun überhaupt gar nicht beantworten kann, jenseits der gesellschaftlichen Fragestellung. Insofern möchte ich es einfach wirklich so formulieren, dass ich mir wünsche, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Wie das zu erreichen ist, über Überzeugungen, Aufsuchen, niedrigschwellige Angebote oder über Druck, über eine Pflicht, das ist etwas, was ich so nicht beantworten kann. Ich weiß, dass es dazu natürlich entsprechende Untersuchungen gibt, die gezeigt haben, dass man mit der Impfpflicht die Impfgegner auch nicht erreichen wird. Vielleicht einen Teil, aber wahrscheinlich nicht einen Großteil. Wir sehen in anderen Ländern, dass es etwas gebracht hat, zumindest berufsspezifisch, dass es da auch jetzt nicht zu einer großen Kündigungswelle gekommen ist in dem Bereich, wo wir natürlich davor Angst haben aufgrund des Pflegenotstands. Das bräuchten wir jetzt gar nicht, wenn dann auch nochmal Pflegepersonal kündigt. Und auch da muss ich sagen, Frankreich ist eben nicht Deutschland. Auch hier bin ich vorsichtig, das 1:1 zu vergleichen und sagen, wenn wir das genauso wie in Frankreich machen, haben wir genau den gleichen Effekt. Kann sein, muss nicht sein. Insofern bleibt es eine politisch normative Entscheidung. Wenn es etwas bringt, dann bin ich der Letzte, der sagt, lass uns das nicht machen.
Nehmen wir mal an, die allgemeine Impfpflicht käme oder umgekehrt heraus, über welche Maßnahmen auch immer, wir würden den Prozentanteil der Geimpften dramatisch nach oben über 90% heben können. Wann würde sich denn das auf die Infektionszahlen auswirken? Wie lange brauchten wir, damit die Kurve dann wieder sinkt?
Also das würde zum einen natürlich dauern, und dann habe ich jetzt noch etwas vergessen in der vorherigen Antwort. Wenn wir über die allgemeine Impfpflicht sprechen, stelle ich mal die Gegenfrage, was meinen wir eigentlich damit? Meinen wir die Zweifachimpfung? Mit welchem Impfstoff? Meinen wir die dritte Impfung? Meinen wir die vierte Impfung? Wann ist die Impfpflicht denn erfüllt? Was meint man damit? Gerade bei dem nachlassenden Schutz vor Infektionen, den wir jetzt gerade bei den Älteren sehen. Also das muss man erst mal genau definieren. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wenn man das dann mal genau definiert hat, was man eigentlich mit einer Impfpflicht genau meint, dann kann ich auch besser die Frage beantworten, wann das einen entsprechenden Effekt in welcher Altersgruppe und so weiter zeigen wird. Vor dem Hintergrund der jetzt vorliegenden Daten, auch der nachlassenden sozusagen Wirksamkeit gegenüber Infektionen, also nicht schwerer Erkrankung und Tod, sondern Infektionen, ist es so, dass das wie ein laufendes Fenster ist. Ja, also es werden immer Leute, Bürgerinnen und Bürger dabei sein, die an Schutz verlieren. Dann gibt es welche, die sich wieder auffrischen lassen. Insofern ist das wie so ein Kontinuum. Und dann muss man eben schauen, ob man einen gewissen Punkt erreicht, wo eben ein möglichst hoher, auch längerfristig bleibender Schutz vorhanden ist. Und das lässt sich eben unheimlich schwer voraussagen, weil wir noch nicht wissen, wie lang der jetzt dann sehr, sehr gute Schutz nach der dritten Impfung bleibt. Gerade vor Infektionen. Das bleibt abzuwarten. Diese Daten liegen nicht vor. Wir wissen nicht, was bringt zum Beispiel ein Proteinimpfstoff, Novavax zum Beispiel. Würde der einen wesentlich länger anhaltenden Schutz auch vor Infektionen mit sich bringen? Also das sind auch noch unklare Punkte, die wir nicht beantworten können. Und ich möchte noch mal erwähnen, jederzeit eine neue Variante. Ja, die vielleicht auch eine stärkere Escape, also eine Fluchtmutation hat. Also das sind Punkte, die da alle hineinspielen. Insofern kann man Ihre Frage eigentlich auch nicht beantworten. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich vor Augen immer eine bestimmte Zahl, aber das ist eben vollkommen falsch, so zu kommunizieren und auch sozusagen das vor dem geistigen Auge zu haben. Diese Zahl wird es nie geben. Diese Zahl wird sich immer ändern in den nächsten Jahren, ja, aufgrund der Daten, die wir bisher zu den verfügbaren Impfstoffen haben.
Mit einem Gewinnspiel will der ORF Österreich zum Impfen bewegen. Mitmachen können alle ab 18, die zwischen dem 1. Oktober und 20. Dezember geimpft werden. In der Lostrommel ist ein Golf GTI. mit Auto gewinnen für höhere Impfquoten. Ja, Professor, könnten Sie sich so etwas auch für Deutschland vorstellen? Könnte das ein Erfolgsrezept sein?
Also wenn es ein Golf GTI ist, bestimmt. Also ja, das sind auch Fragen sozusagen der Gesundheitskommunikation und natürlich, wie Menschen auf solche Anreize reagieren. Nochmal, ich finde alles gut, was dazu führt, dass sich mehr Menschen impfen lassen, ob das jetzt diese Anreize sind. Ich habe auch aus Österreich gehört, es gibt dort unter anderem auch Impfangebote in Bordellen, wo man dann eine freie Eintrittskarte bekommt. Das wurde auch angenommen, da sind sogar auch Frauen sozusagen, haben diese Bordelle aufgesucht, weil dort die Schlangen auch nicht so lang waren. Also auch ein interessanter Effekt. Also insofern, ja, man kann sich viel einfallen lassen. Und wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, dass wir gerade eben die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben, das, was wir auf den Intensivstationen sehen, ja, aus sozioökonomischen schwierigen Situationen mit Sprachbarrieren, gerade in großen Städten, ein großes Problem, dass wir die aktiv aufsuchen mit Vertrauenspersonen, ja, die auch akzeptiert werden. Wir müssen einfach auf diese kulturellen Gegebenheiten eingehen. Ich weiß, das ist unheimlich aufwendig, es wird viele Ressourcen verbrauchen, aber ich sehe keinen anderen Weg, diese besonders gefährdeten Gruppen zu erreichen.
Ja. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend, warnte Angela Merkel noch in dieser Woche. Was sagt der Virologe? Kommen wir denn mit 2G oder 2G plus in Innenräumen und 3G in Bus und Bahn überhaupt über den Winter, ich sage mal in Anführungsstrichen gut über den Winter, oder das, was Sie gerade gesagt haben, warum wird nicht in alle Stadtteile, egal mit welchen Bevölkerungsgruppen, die dort behaftet sind, Menschen, die Vertrauen genießen, hingeschickt mit mobilen Impfteams, warum startet das nicht durch? Was hindert Deutschland daran? Sind wir entscheidungsunfähig?
Das ist wieder eine sehr starke Formulierung. Und hier haben wir auch wieder diese Unterschiede in Bremen, Hamburg. Ich kenne ja die Initiative in Hamburg. Da wird viel gemacht, um diese Menschen zu erreichen. Und wir haben ja da auch diese deutlichen Unterschiede in der Impfquote. Also insofern nochmal, meines Erachtens haben wir in Deutschland alle Möglichkeiten, ohne Lockdown und ohne sehr stark einschränkende Maßnahmen das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Dazu gehören, ich kann es nur noch mal wiederholen, 5 Millionen Impfungen pro Woche, also wirklich eine Booster-Initiative. Natürlich die zu erreichen, die noch nicht geimpft sind. Das Testen sinnvoll einzusetzen an den Punkten, wo es wirklich brennt. Und eben maximal den Pflegenotstand jetzt erstmal zu überbrücken. Da kann natürlich diese Prämie, die jetzt auch angedacht ist, durch die neue Ampelkoalition hilfreich sein. Aber wir müssen auch die Leute zurückbringen. Und das muss man jetzt relativ schnell machen. Ich denke, dass es diese Menschen auch in Deutschland noch gibt, dass es da einen Stellenpool gibt, den man jetzt auch akut sozusagen wieder zurückbringen könnte mit einer entsprechenden Bezahlung und Anreizen. Und dann, also Sie müssen sich ja mal so vorstellen, ganz konkret, also Impfpflicht in Pflege- und Altenheimen. Ja, absolut, wichtig, bin ich voll dafür. Aber das behebt ja nicht das Problem des Pflegenotstands. Und das ist ja die Ursache, dass Hygiene, also Basis, einfachste Basishygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. Das ist doch letztendlich auch ein Grundproblem in der Pandemie. Ja? Wir können die impfen, ja, das ist auch ganz wichtig. Aber trotzdem müssen wir auf bestimmte Basishygienemaßnahmen in diesen besonders gefährdeten Bereichen achten. Und das geht eben nicht, wenn ein Pfleger für 30 ältere Menschen zuständig ist, auch im ambulanten Pflegebereich. Ja? Also das sind Sachen, die man eben mit der berühmten nationalen Kraftanstrengung, ja, die wir in dem Bereich auch letztes Jahr gebraucht hätten, weil ja ein Großteil der Verstorbenen ja aus diesen Bereichen kommt. Das wünsche ich mir, ich darf mir vielleicht auch mal was wünschen, das wünsche ich mir für diesen Herbst und Winter.
Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. In Bayern fallen seit Mittwoch die Weihnachtsmärkte aus, in Thüringen gelten nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte und in Brandenburgs Schulen soll die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Wir bitten Sie um Ihre Einschätzung. Was glauben Sie, wie wir das Weihnachtsfest verbringen werden, mit Lockdown oder ohne?
Ja, eine schwierige Frage. Nochmal die Antwort, wenn wir dort in Regionen schauen, wo das, ich muss es jetzt mal so sagen, außer Kontrolle geraten ist, wo wir wirklich kritische Situationen haben, dann wird es dort natürlich zwangsläufig zu mehr Einschränkungen kommen. Ansonsten kann man nur an die Bürger appellieren, die Vorsichtsmaßnahmen, die man selber ergreifen kann, um zum Beispiel Familienzusammenkünfte sicherer zu machen. Das heißt die Auffrischimpfung, das heißt eine Testung, das heißt Lüften. Das sind ja auch Maßnahmen, die jeder einfach eigentlich umsetzen kann. das zu berücksichtigen. Und meines Erachtens kann man damit eben sehr, sehr viel erreichen. Ob es jetzt etwas bringt, einen Weihnachtsmarkt zu schließen oder einen Weihnachtsmarkt mit 2G plus offen zu halten, das sind... Also ich glaube, das sind nicht die entscheidenden Punkte, Herr Bosbach und Herr Rach. Also ich glaube, wir müssen immer noch mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich auch auf Bevölkerungsebene alle Möglichkeiten haben, dass sich jeder Bürger ausreichend schützen kann und auch sein Gegenüber schützt. Impfung, Boostern, AHL. So, und das ist eigentlich immer ausreichend gewesen. Nur woran scheitert es, dass es natürlich in bestimmten Teilen der Bevölkerung eben nicht so umgesetzt wird, diese Eigenverantwortung, die aber natürlich ganz wichtig ist. Und jetzt können wir lange darüber diskutieren, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir eben bestimmte Teile der Bevölkerung nicht erreichen, dass wir diese starke Polarisierung haben. Das ist etwas, was natürlich ein enormes Problem ist in so einer Pandemie, wo man ja als Gesellschaft zusammenhalten muss. Und wir sehen in anderen Ländern, dass es denen viel besser gelingt, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt. Das ist etwas, was man natürlich die Politik auch fragen muss, wie es so weit überhaupt kommen konnte.
BioNTech oder Moderna und was würde eine allgemeine Impfpflicht bringen? Das hat uns Professor Dr. Jonas Schmidt-Chanasik, Virologe an der Uni Hamburg, erklärt. Sollte flächendeckend 2G kommen, hoffe ich, dass wenigstens der Weihnachtsmann geimpft ist. Ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Jahreswechsel.
Sehr gerne Ihnen auch, Herr Bosbach und Herr Rach.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
Was war?